Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, in Christus erfüllt sich Gottes Versprechen. So lautet das Thema heute und der Predigttext aus dem Römerbrief, der spart nicht an alttestamentlichen Zitaten, eins nach dem anderen, sehen wir gleich. Christus ist ein Diener, steht im Schlüsselvers, Vers 8. Christus ist ein Diener der Juden geworden und um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Beim mehrmaligen Lesen und Nachdenken über die Verse aus diesem Predigttext ist mir besonders ein Wort herausgestochen, das immer, immer wieder kommt. Und dieses Wort ist Lob Gottes. Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt. Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes. Vers 9, die Heiden aber sollen Gott loben. Darum will ich Gott loben. Vers 11, lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Ich habe drei Punkte mitgebracht, was sich in Christus erfüllt, jetzt so aus diesem Predigttext und wie wir ein so erfülltes Leben führen können. Erstens, wir bekommen vollkommenen Trost, um einmütig Gott zu loben. Zweitens, wir können einander annehmen zum Lob Gottes. Und drittens, unsere Bestimmung ist es, Gott zu loben. Erstens, vom Trost ist hier die Rede. Und den brauchen wir als Christen mehr als alles andere. Besonders auch, wenn wir nicht mehr für uns selber leben. Darum geht's nämlich im ganzen Abschnitt bereits im Kapitel 14. Da heißt es, die Starken sollen auf die Schwachen achten. Wir sollen so leben, dass es unserem Bruder und unserer Schwester gefällt. Immer so leben, dass keiner Anstoß nimmt an uns, jetzt im Sinne von, dass wir auf sie achten, dass es ihnen gefällt. Und dann kommt Paulus, also zum Guten, zur Erbauung, dann kommt Paulus auf Jesus selbst und sagt, Jesus hatte keinen Gefallen an sich selbst. Also er hat sich nicht in den Mittelpunkt gestellt. Es ging nicht um ihn, sondern er lebte schon so für Gott. Und so sollen wir auch leben. Er musste leiden für Gott und hat es an den Menschen ertragen. Aber er, und das wissen wir, hatte seinen Trost in Gott. Er war in Gott gegründet, in seinem Vater. Und genauso sollen wir auch leben. Das ist unser neues Leben in Jesus Christus. Gott, du bist mein Trost. Ich suche meinen Trost nicht woanders. Ich tröste mich nicht mit Dingen, mit äußeren Dingen, sondern ich suche in ihm meinen Trost. Und weil er unser Trost ist, weil wir als Christen durch den Heiligen Geist in uns den Tröster haben, weil es nur auf ihn ankommt, sagt er, können wir einmütig sein. Und so erfüllt sich Gottes Versprechen einmal, dass wir getröstet werden, nochmal. Und das ist so großartig. Es gibt keine Situation mehr in deinem Leben. Und es wird keine geben, in der du nicht den Trost Gottes hast als Kind Gottes. Das ist ein Versprechen. Ganz sicher. Und wenn du gerade jetzt Trost brauchst, dann brauchst du es nur empfangen. Dich Gott zuwenden und sagen, Vater, ich brauche dich jetzt, ich brauche deinen Trost. Der Vater ist dir in Jesus so nahe und ihm geht nahe, was du durchmachst. Immer. Ihm geht immer nahe, was wir durchmachen. Er ist immer an unserer Seite. Aber großartig ist jetzt eben auch, was Paulus hier weiterführt, dass wir nämlich als Folge Gott einmütig mit einem Mund loben. Also er spricht hier von der Gemeinde. Hier ist von der Einheit in Jesus die Rede. Die Menschen waren uneins. Mit Gott, miteinander sind es noch immer. Jeder Konflikt, jeder Krieg, jeder Streit im Privaten, in der Arbeit, in der Gemeinde hat seinen Grund darin, dass wir Gottes Versprechen der Einheit im Lob Gottes nicht annehmen. In Jesus haben wir vollkommenen Trost. In Jesus sind wir vollkommen von uns selbst befreit. Warum? Weil wir ja schon gestorben sind. In Christus gestorben, Getaufte. Nicht mehr, es geht nicht mehr um uns. Es geht einzig und allein um die Verherrlichung des Namens Gottes. Tut mir leid, wenn du denkst, ich werde Christ, dass es mir gut geht, dass ich meiner mir, muss ich dich sehr enttäuschen. Es geht nicht mehr um uns. Und trotzdem denkt Gott an uns. Nein, ich bin geschaffen worden zur Ehre Gottes. Ich bin wiedergeboren zur Ehre Gottes. Dafür leben wir, auch als Gemeinde. Das ist der einzige Grund. Und dabei gehen wir nicht verloren. Dabei werden wir nicht übersehen. Wir müssen nicht ständig auf uns schauen, weil Gott uns sieht. Es ist großartig. Es ist sowas von großartig. Und diese Eintracht ist ein Geschenk Gottes. Und sie ist eine geistliche Wirklichkeit. Das heißt, wir müssen sie nicht erst herstellen. Wir beide, wenn wir Christen sind, müssen nicht erst unsere Einheit machen. Oh, was können wir tun, damit wir eins werden? Müssen wir die gleiche politische Überzeugung haben? Müssen wir die gleiche Überzeugung in Erziehung haben? Müssen wir die gleiche Sicht auf die Welt? Müssen wir all das haben? Nein. Unsere Basis ist immer die Einheit in Jesus. Er hat sie schon vollzogen. Und wenn wir beide uns für gestorben halten, gibt es keinen Konflikt, der uns voneinander trennen kann. Es gibt Konflikte, die wir austragen, aber keinen Konflikt, der uns voneinander trennen kann, wenn wir in Christus bleiben. Wenn einer natürlich weggeht von Jesus, ja, außerhalb, dann kann es schon sein. Dem Teufel ist nur Macht gegeben, wenn wir auf die seelische Ebene gehen, auf die Gefühle und uns dann auseinanderbringen lassen, weil wir uns selbst und unsere Befindlichkeiten so ernst nehmen. Und das ist der Grund. Aber Einheit ist von Gott geschenkt. Er will Einheit und er hat sie schon gemacht. Das ist so großartig. Darum sollen wir als Geschwister unseren Blick immer auf Jesus richten und ihn gemeinsam loben. Immer. Das können wir bei jedem Treffen übrigens tun. Wenn wir zusammenkommen als Geschwister, dann sollten wir immer eine Zeit haben, wo wir Gott loben. Komm, lass uns jetzt miteinander Gott loben. Lass uns jetzt miteinander beten. Lass uns jetzt einfach auf ihn schauen. Das ist so was Einzigartiges, was wir haben. Wir vergessen es so leicht. Zweitens, das bringt uns zum Punkt, wie können wir einander annehmen? Wir können einander annehmen, weil Christus uns angenommen hat und wie Christus uns angenommen hat. Und wieder heißt es, zum Lob Gottes. Das ist es, was Gott uns neu geschenkt hat. Ein Herz, das Gott lobt. Das ist ein Geschenk. Weil wir an Christus glauben, weil wir uns aufgegeben haben, weil wir sagen, Herr, dir gehört mein Herz, mein Leben. Und im Alten Testament ist schon dieses Versprechen, ich werde ihnen ein neues Herz geben. Und dieses neue Herz, das haben wir. Es ist uns geschenkt. Und wenn wir ein Herz haben, das Gott lobt und liebt, dann werden wir auch einander annehmen. In unseren Unterschiedlichkeiten und Ecken und Kanten und Eigenarten. Ja, dann freuen wir uns an der Verschiedenheit, die Gott in uns gelegt hat. Und wir richten einander nicht. Das war die Predigt übrigens vor ein paar Wochen im Römer 14. Das Thema ist nicht unbedeutend. Und es ist immer dann zum Problem, wenn wir nicht im Lobpreis Gottes bleiben. Wenn wir uns von Gottes Herz entfernen und mehr im Recht haben sind. Beharren. Das können Christen ja auf unterschiedliche Weise, ja, Recht haben. Brauchen wir jetzt gar nicht ausführen, sozusagen gibt es viele Sachen, wie wir den Glauben verstehen, wie hin und her. Und man sagt, darum geht's gar nicht. Wir haben so viele Themen und auch unter Christen, und das ist eigentlich schade, auch in unserer Gemeinde, es gibt manche Leute, die schauen immer auf das Negative und reden auch immer negativ. Das passt nicht und das passt nicht und das war zu lang, das war zu kurz. Immer das Negative. Es macht keinen Sinn. Lasst uns Gott loben. Das ist viel wichtiger, viel wichtiger. Okay? Zum Beispiel in der Situation, in der Zeit Jesu war es ja so, die Pharisäer, die haben sich so schwer getan, Jesus anzunehmen. Obwohl sie zur gleichen Religion gehörten. Es gab schon Pharisäer, die ihn angenommen haben. Und er hat ja nichts Falsches gemacht. Er war immerhin der Sohn Gottes. Aber sie konnten ihn nicht annehmen. Sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten ihn nicht akzeptieren. Sie waren fromm geschult und eifrig und haben trotzdem am Herzen Gottes vorbeigelebt. Und davor müssen wir uns als religiöse Menschen auch hüten. Dass wir immer am Herzen Gottes bleiben. Nicht Recht haben, nicht meinen, ja, wir haben es jetzt schon und das ist die Lehre und das ist das Dogma und das ist, ich verstehe es so, ich habe es immer schon so verstanden, sondern demütig zu sein. Herr, ich lehre mich deine Wege. Wir brauchen ein Herz der Demut, das sich vor Gott beugt und auch vor den Menschen beugt. Das ist Freiheit. Wir dürfen Menschen sein, die andere wie Jesus selbst annehmen. Das heißt nicht, dass wir mal alles akzeptieren, einverstanden sind sozusagen mit allem, aber es bedeutet, sie mit den Augen Jesus zu sehen und zu sagen, du bist, Jesus ist auch für dich gestorben. Muss ich ihm nicht sagen, das muss ich denken. Jesus, ich bin kein Deut besser. Es ist reine Gnade. Deswegen dürfen wir annehmen. Das Geheimnis von allem ist immer das Lob Gottes. Lieben wir den Herrn im Loben und Preisen in der Anbetung, dann wird auch unser Herz voll Liebe geprägt sein. Und deswegen, liebe Gemeinde, lobt Gott. Alle Zeit. Nicht nur im Gottesdienst, sondern zu Hause. Immer, das Leben soll vom Lob Gottes geprägt sein. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Dann geht der Himmel auf. Und nicht, oh, ich fühle aber nichts. Ah, wie soll ich jetzt Gott loben in meinen Schmerzen, in meinem Leid, in Dingen? Genau deswegen. Genau darin, weil es da nicht geht. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Mit den Problemen, mit den Sachen, in denen wir stecken. Gott die Möglichkeit geben, daraus was Wunderbares zu machen. Zu seiner Ehre. Und drittens, nochmal, Gott, unsere Bestimmung ist es, Gott zu loben. Paulus setzt jetzt wie zu einem Finale an, am Ende dieses Predigttextes. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden, wörtlich der Beschnittenen geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Was er hier sagt, ist, Gott steht zu seinem Wort gegenüber Israel. Er steht zu seinen Wegen und diese Verheißungen, zu diesen Verheißungen gehört nicht nur Israel, sondern gehören alle Völker. Also du und ich, alle anderen Völker sollen ihn loben und preisen, wegen seiner Barmherzigkeit. Vers 9. Es ist von Anfang an die Bestimmung Gottes für jeden Menschen auf dieser Welt, dass er Gott lobt, dass er sich an Gott freut. Dass er Gott preist und lobt und davon redet der Apostel nun. Und dann nochmal die Bestätigung, Vers 12, diese adventliche, weihnachtliche Ankündigung. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und er wird aufstehen und zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der, auf den jeder Mensch insgeheim hofft. Das, was jeder Mensch insgeheim ersehnt. Jede Not, jeder Schmerz, jede menschliche Katastrophe, jedes Trauma, jeder Verlust, alles kommt in Christus zur Ruhe. Alles wird in Christus geheilt und kommt zurecht. Er herrscht, was bedeutet, das Reich Gottes ist jetzt schon da. Jetzt schon begonnen, schon jetzt werden Menschenleben neu, schon jetzt werden Gefangene frei. Schon jetzt kannst du frei werden. Kranke können gesund werden. Schon jetzt kann unser Leben voll, unser Mund mit Lob erfüllt werden. Denkst du, wow, das klingt ja alles toll. Über meinen Kopf hinweg. Schaut mal, was Paulus 2. Korinther 1,20 sagt. Er sagt, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Aber da hört er jetzt nicht auf. Das ist ja schon mal toll. In ihm ist das Ja. Okay, Jesus, in dir ist das Ja, in dir ist das Ja. Und jetzt sagt er, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen Gott zum Lobe. Das ist ganz entscheidend. Ich komme zum Schluss. In Christus erfüllt Gott seine Versprechen. Seine Versprechen gelten. Alle Versprechen, auch die er dir in deinem Leben schon gegeben hat. Und die Versprechen, die er in seinem Wort uns gegeben hat, gelten. Aber wisst ihr was? Wir müssen dazu das Amen sagen. Wir müssen dazu etwas sagen und uns verhalten. Und zwar nicht einfach Amen, ja, Amen dazu, schön, und jetzt lebe ich mein Leben weiter. So leben nämlich die meisten Christen. Und so lebe ich irgendwie auch. Weil ich nicht ganz checke, wie viel Verantwortung Gott mir eigentlich gibt. Wie viel Verantwortung Gott uns eigentlich gibt als seiner Kirche. Als Elia wusste, dass es wieder regnen würde. Gott, also alte Geschichte, so zum Alten Testament. Da hat er nicht sich hingesetzt und jetzt gucken wir mal, sondern er hat gebetet. Warum hat er gebetet? Weil er wusste, dass Gott ihn, er will seine Gebete und er will auch unsere Gebete. Er will uns beteiligen an dem, was er tun will in dieser Zeit, in der wir leben. Amen bedeutet, so sei es, das glaube ich, das nehme ich an, Herr, so lebe ich jetzt, das halte ich fest. Dass uns die Verheißungen Gottes wichtiger werden als unser tägliches Leben. Das soll auch wichtig sein. Aber versteht ihr, unser tägliches Leben, es ist alles viel wichtiger. Alles ist wichtiger als die Verheißungen Gottes. Und deswegen erleben wir auch so wenig, bin ich überzeugt. Weil wir nicht auf die Knie gehen und wirklich beten, Herr, ich bete jetzt, das verändere mein Herz. Ist mir wichtig, Herr, dass jetzt dein Wille geschieht und dass du deine Verheißungen erfüllst, auch an uns, an der Gemeinde, Matthäus, in dieser Stadt, dass du kommst, dass sich Gottes Versprechen in unserem Leben zeigen, da bedarf es Empfangen, auf Empfang zu stehen, einen Hunger zu haben nach unserem Erbe. Wenn du heute nur mitnimmst, dass du bestimmt bist zum Lob Gottes, dann nimm das mit und fang Gott mehr an zu loben. Sag, ab morgen lobe ich Gott noch mehr, als ich je getan habe. Gott, ich will dich preisen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, wie das geht, dann nimm dir die Psalmen. Und dann bete die Psalmen, die sind voller Lob Gottes. Und wenn du heute gehört hast, den anderen anzunehmen, weil du da ein Problem hast, dann fang damit morgen an. Fang mit deinem Chef an, mit dem Kind an, mit keine Ahnung, wo du gerade Probleme hast. Zum Lob Gottes. Und du wirst Kraft erleben. Und wenn dir jemand ein Testament macht, ja, das ist nur noch mal als Beispiel am Schluss, dann ist es wie ein Versprechen. Dann musst du es öffnen und lesen und empfangen. Das Einzige, was dem entgegensteht im Christlichen, ist der Unglaube. Na, wird es wirklich sein? Keine Ahnung. Wir müssen dem Wort Gottes glauben. Da ist es in dem Adventskranz drin. Glauben. Herr, ich glaube deinem Wort. Hilf meinem Unglauben. Ich möchte jetzt beten und dann die Tabea nach vorne bitten für ihr Zeugnis. Aber erstmal für uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns zu deinem Lob erschaffen hast. Dass du uns berufen hast, mit dir und miteinander eins zu sein. Und ich danke dir, dass du alle Hindernisse in Jesus beseitigt hast und wir durch ihn alle Verheißungen empfangen dürfen. Öffne uns die Augen dafür, was du in unserem Leben, in unserer Gemeinde tun willst, damit sichtbar werden kann, was du verheißen hast. Vater, wir danken dir jetzt für Tabea, wir danken dir, für das, was wir jetzt hören, von deinem Wirken. Und ich bete für offene Herzen, offene Ohren, dass wir wirklich ja dich am Werk sehen und dass unser Herz mit Lob erfüllt wird. Und so segne sie jetzt auch beim Zeugnisgeben, Vater, in Jesu Namen. Amen.